Wir wollen wieder den ersten Petrusbrief aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1. Und ich möchte mit euch heute die Verse 13 bis 21 lesen. 13 bis 21. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Soweit zuerst. Lasst uns noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, weil du es bist, der du dich in unserem Leben offenbart hast. Und wir danken dir, dass du den Zugang zu dir geschaffen hast durch Christus, sodass wir Freimütigkeit und Zuversicht haben dürfen durch den Glauben an sein Blut. Wir bitten dich, dass du jede Freimütigkeit, die in uns begründet ist, hinwegnimmst. Aber gleichzeitig, dass du unsere Hoffnung ganz auf die Gnade richtest, sodass wir freimütig vor dir erscheinen, um der Kraft des Blutes willen. Weil wir einen Priester haben, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, weil er in gleicher Weise versucht wurde. Aber der vor dir steht, um uns vor dir zu vertreten. Nun bitten wir dich, dass du um seines Namens willen uns erhörst und deinen Segen so auf uns kommen lässt, dass wir durch dein Wort ausgerichtet werden. Dass wir verstehen, wozu du uns hier hingestellt hast auf der Erde, was unsere Berufung ist, was die Hoffnung unserer Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in den Heiligen ist, was die überragende Größe deiner Kraft in uns, den Glaubenden, ist. Und was dein Ziel mit uns ist. Wir bitten dich, dass du durch deine Macht unser Herz ausrichtest, nach den Dingen zu verlangen, die du uns in Christus erkauft hast. Segne diese Stunde dazu, segne das Nachdenken über dein Wort, zu deiner Ehre. Amen. Petrus schreibt den Gläubigen und er nennt sie Fremdlinge. Er sagt, sie sind Fremdlinge hier auf der Erde, Nichtbürger und sie sind in der Zerstreuung. Sie mussten leiden, sie wurden verfolgt um ihres Glaubens willen. Aber dann sagt er, sie sind auserwählt worden, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Und dann bringt er zwei Punkte, die sehr entscheidend sind. Er sagt, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Nachdem er sie so begrüßt hat, preist er Gott und will sie hineinnehmen in das Lob. Er sagt, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, und wir haben es gerade gesungen, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung hat eine Grundlage und diese Grundlage ist die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und er zeigt dann, was diese lebendige Hoffnung ist. Ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbteil. Und es wird im Himmel aufbewahrt für uns und wir werden bewahrt auf dieser Erde durch Gottes Macht zu dem Heil, zu das er uns bereitet hat. Das geschieht durch den Glauben. Der Text macht es sehr deutlich. Gott wirkt den Glauben in seinen Heiligen, er offenbart sich und er bewahrt uns durch den Glauben. Wir überwinden also durch seine Macht. Vielleicht nur noch mal für manche, die das gehört haben. Es gibt eine Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils, die würde man so zusammenfassen, einmal errettet, immer errettet, kannst leben, wie du willst, gehst nicht verloren in Ewigkeit. Es ist der Glaube, dass eine Entscheidung, die ich mal für Jesus getroffen habe, mir die in den Himmel sichert, komme, was da will. Und Menschen leben in Sünden, sie leben in dieser Welt, sie leben weltlich. Aber alles, was sie unter Glauben verstehen, ist, dass sie einmal gläubig geworden sind und sie meinen Entscheidung, die sie für Jesus getroffen haben. Das Werk Gottes, das Original, ist, dass er Glauben wirkt, sodass der Mensch nun als Glaubender die Kämpfe dieses Alltags, dieses Lebens lebt und kämpft. Und dass sein Glaube, dass er durch den Glauben, der durch Gottes Macht bewahrt wird, als Überwinder in Gottes Herrlichkeit eingeht. Das ist weit mehr. Das ist eine Lösung, die so gewaltig ist, dass Gott selbst die Verantwortung übernimmt, uns in seine Herrlichkeit zu führen, aber er schickt uns als Kämpfer, als Streiter in dieser Welt und stellt uns die Herrlichkeit vor Augen und sagt uns und ermutigt uns, nun den Kampf hier zu führen, bis der Tag der Erlösung kommt. Und dieser Tag, den nennt Petrus hier, als den Tag, an dem das ganze Heil, zu dem wir berufen sind, an uns offenbar wird. Heil ist also nicht nur als das, wo ich zum Glauben gekommen bin, sondern Heil beinhaltet viel mehr, die Errettung ist viel mehr. Es ist das Werk Gottes, bis wir in Herrlichkeit, vollkommen in Liebe vor ihm stehen. Das ist das Heil. Es beginnt mit der Errettung, ja, aber es endet nicht da. Sondern es ist die Ausführung des Planes Gottes, bis er alles an uns vollendet hat, was er seinem Sohn Jesus Christus versprochen hat. Er wird alles tun, was er ihm gesagt hat. Nun, dieses Heil ist so gewaltig, und wenn Gott es in einem Leben offenbart, verändert es ihn in seinem Denken, in seinen Maßstäben, aber vor allem öffnet es seine Augen für die Herrlichkeit Christi. Weil dieses Heil ist nur durch Christi Blut erkauft worden. Deswegen hieß es hier im ersten Kapitel so deutlich, oder deswegen bezeugt hier Petrus so deutlich, und er spricht hier nicht etwas Abstraktes an, sondern das, was er im Leben dieser Fremdlinge und Zerstreuten gesehen hat. Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Wörtlich sogar, über ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Die vollkommene Errettung, davon spricht er dann. Und dann zeigt er, wie herrlich diese Errettung ist an der Bedeutung des Alten Testaments. So, das letzte Mal nun habe ich euch ein bisschen gezeigt, was unsere Hoffnung vorher war, wer wir waren. Und ich habe das eigentlich sehr ausführlich gemacht. Wir waren ohne Gott. Wir lebten in Rebellion gegen Gott und so weiter. Ich will es nicht weiter ausführen. Aber das Problem ist, dass wir das, was wir einmal waren, was unsere Hoffnung vorher war, vergessen. Dass wir vergessen, wie groß dieses Werk Gottes, also dass wir vergessen haben, was unser Leben war. Und ich meine jetzt nicht, wie wir es gefühlt haben, denn manche haben gar kein schlechtes Gefühl, sondern das, was Gottes Geist sich an unserem Leben, also was Gottes Geist in unserem Leben offenbart hat, in dem Moment, wo er unsere Augen geöffnet hat für unsere ganze Sünde und Verderbtheit, für seine Heiligkeit, für seine Gerechtigkeit, für seinen Zorn über die Sünde, für unsere ewige Bestimmung, was wir waren. Denn erst im Angesicht unserer Bestimmung vorher sehen wir die Herrlichkeit unserer Bestimmung, nachdem Gott uns errettet hat. Nun, Petrus wendet das an. Und unser Thema ist Folgen einer ewigen Berufung. Wir können sagen, Folgen dieser herrlichen Berufung, Folgen einer Erwartung des Heils, das so überaus unbegreiflich ist, dass wir nicht mal das Ausmaß verstehen, zu dem Gott uns, was Gott schon für uns bestimmt und bereitet hat. Und schaut, der Vers 13 wendet das an und sagt, das Erste, womit es beginnt, ist, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Er sagt, nun kümmere dich um dein Denken. Nun bringe dein Denken zusammen. Und wir haben gesehen, dass im Alten Testament sagt er, benutzt der Psalm das Wort zusammenbinden. Er sagt, ich binde meine Gedanken zusammen, meine Hoffnung auf Gott zu setzen. Er lässt also seine Gedanken nicht einfach irgendwo hingehen, sondern er merkt, hier gibt es einen Kampf in seinem Denken und er sagt, dieses Denken wird nun gebündelt, kanalisiert in eine Richtung. Und Petrus will genau das. Er sagt, wenn du so ein Heil hast, wenn du solch eine Bestimmung hast, also du bist ein Soldat, ein Kämpfer auf fremdem Boden und du hast ein ewiges Ziel. Und nun sagt er, und jetzt, weil du ein Soldat bist auf fremdem Boden, wo du nicht hin, in einem Land, wo du nicht hingehörst, wo du gegen eine Feindesmacht als Kämpfer ausgesandt bist, nimm deine Gedanken zusammen, fass sie zusammen, bündle sie in eine Richtung und hoff völlig auf die Gnade. Lass nicht zu, und hier bringt er einen wesentlichen Aspekt rein des christlichen Lebens, und lass nicht zu, dass eine andere Hoffnung deine Grundlage wird, als die, dass Gott dir durch Gnade alles gibt. Durch Gnade heißt, er tut es um seines Namens willen und um seiner Ehre willen, unverdient um des Todes Christi willen. Wer sein Herz kennt, weiß, was das bedeutet. Völlig auf die Gnade zu hoffen. Es bedeutet ständig diesem, wie sage ich das am einfachsten, es bleibt, diesem sich selbst auf die Schulter klopfen, ein Ende zu bereiten. Darüber zu wachen, dass diese Gedanken, die einfach so da sind, wo wir uns selbst auf die Schulter klopfen, dass wir doch was erreicht haben, dass wir doch was sind, dass wir doch irgendwelche gewisse Erkenntnis haben, dass Gott doch uns annehmen müsste, um irgendetwas willen, was in uns wäre, ein Ende zu bereiten, zu sagen, nein, ich will meine Gedanken ganz auf die Gnade richten. Und es zeigt, wie wichtig es ist, Gnade, in der Gnade zu wachsen. In der Gnade zu wachsen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal das Bild gebraucht haben, aber vielleicht für uns alle, die nicht da waren. Im Alten Testament im Buch Ezekiel gibt es ein so schönes Beispiel dafür. Der Ezekiel sieht den neuen Tempel und dann sieht er auf einmal, dass ein Quell dass im Tempel selbst ein Quell entspringt. Und dieser Quell fließt aus dem Osteingang des Tempels. Und der Prophet soll dann durchgehen und das Wasser reicht ihm bis an die Knöchel. Und dann soll er mehrere hundert Meter weiter durchgehen und dann geht es schon bis in die Knie und dann bis in die Hüfte und am Ende muss er drin schwimmen. Seht, das Wachsen in der Gnade bedeutet mehr und mehr, nur von Gnade getragen zu werden und von Gnade getröstet zu werden und nur den Ruhm der Gnade bestehen zu lassen, sodass jeder eigene Ruhm aufhört. Wachset in der Gnade, schreibt Petrus am Ende vom zweiten Buch und zeigt uns, dass wir danach, die wir Gnade empfangen haben, sollen danach streben, in der Gnade zu wachsen. Und das soll etwas sein, worauf wir unser ganzes Denken richtet. Und er sagt, diese Gnade ist nicht nur eine Gnade, die wir empfangen haben, als der Herr alle unsere Schuld vergeben hat. Ja, auch dann fielen wir anbetend vor Gott nieder und rühmten seine Gnade, sondern er sagt, dies ist die Gnade, auf die wir hoffen, wenn der Herr wiederkommt. Nun, das ist das Erste, wozu er sie ermahnt, aufgrund ihrer Stellung und ihrer Berufung. Er sagt, gürtet die Lenden eurer Gesinnung. Weil ihr das seid, wozu Gott euch gemacht hat, erlaubt eure Gedanken nicht einfach gehen zu lassen, sondern gürtet die Lenden eurer Gesinnung. Macht euch bereit zum Krieg. Seid fest entschlossen, diesen Krieg zu führen. Seid fest entschlossen, diesen Lauf zu laufen. Seid fest entschlossen, in dem zu bleiben, wozu ihr berufen seid. Seid fest entschlossen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, der Soldat, der in ein fremdes Land kommt, wird erst geschult. Was ist unsere Agenda hier? Was ist unser Auftrag? Es kommen Situationen, wo er vergessen könnte, was sein Auftrag ist. Er sagt, binde dein Denken zusammen. Er kommt zur nächsten Folge der ewigen Berufung, also zur nächsten Aufforderung, die diese ewige Berufung mit sich bringt, und die ist Vers 14, und da wollen wir heute beginnen. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir wollen heute zwei Aufforderungen betrachten, die Petrus den Gläubigen gibt. Die erste ist, seid heilig, und die zweite ist, fürchtet Gott. Petrus bleibt aber nicht dabei stehen, einfach zu sagen, seid heilig, sondern er gibt uns Gründe an. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass er das immer wieder tut. Er geht durch das ganze Buch, gibt Aufforderungen, aber jedes Mal, wenn er Aufforderungen gibt, gibt er stellt er sein Argument auf der Grundlage dessen, wer sie sind, aufgrund der Offenbarung des Herrn Jesus in ihrem Leben, oder er sagt, bringt ihnen die Argumente aufgrund dessen, was Christus für sie getan hat. Oder er sagt, wer Gott ist und dann, was er durch Jesus an uns getan hat. Immer wieder bringt er das als Grundlage für jede Aufforderung. Wir merken also, wenn er uns hier sagt, seid heilig, dann ist das nicht ein Widerspruch zu der Aufforderung, hofft völlig auf die Gnade. So, im Gegenteil. Er fordert solche auf, heilig zu sein, die Gnade empfangen haben. Was bedeutet es, heilig zu sein? Das Wort redet von abgesondert sein, getrennt von allem anderen. Heilig bedeutet, nichts ist mit ihm zu vergleichen. Wenn Gott heilig ist, dann ist er so erhaben über allem anderen, dass wir nichts auch nur in seine Nähe bringen können. Wir können kaum sagen, wie. Also der ist wie und so weiter. Warum? Weil jeder Vergleich im Grunde genommen schon etwas in die Nähe rückt. Heilig bedeutet, Gott hat einen Charakter, der so rein ist, so abgesondert, so von aller Sünde entfernt, dass dass es keine Möglichkeit gibt, Sünde und eine sündige Welt mit ihm zusammenzubringen, die Charakterzüge des menschlichen Lebens zusammenzubringen mit den Charakterzügen Gottes. Heilig. Erhaben, über allem erhaben. Gott selbst sagt immer wieder, mit wem wollt ihr mich vergleichen, dass ich ihm gleich sein sollte? Jetzt kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, dass wir heilig in unserem eigenen Leben auch so definieren. Wir definieren heilig über Dinge, die wir nicht tun. Das heißt, wir haben eine Regel, wir haben sozusagen gewisse Maßstäbe und wir wollen gewisse Maßstäbe anwenden, was es bedeutet, heilig zu sein. Und manche Dinge, die tun wir nicht, weil wir heiliger sind. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das gemacht im Alten Testament. Die sagten, komm uns nicht zu nahe, wir sind heiliger wie du. Und sie meinten, sie reden von Dingen, die sie nicht getan haben, die andere getan haben. Der Pharisäer ist so ein Typ, wenn er sagte, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Und dann sagt er, was er alles tut in seiner Heiligkeit. Schaut aber heilig sein. Wollen wir heute einfach nur mal ganz praktisch von der Grundbedeutung betrachten. Gott ist heilig, so abgesondert von allem anderen, dass nichts mit ihm vergleichbar wäre. Die Aufforderung für uns, heilig zu sein, ist in erster Linie eine Aufforderung, unser Leben ganz für ihn abzusondern. Also nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, sondern in erster Linie sei ganz sein. Sei ganz sein. Umgürte die Lenden deiner Gesinnung, dass du entschlossen bist, dass du ganz sein bist. Dass du ihm alleine gehörst. Dass deine ganze Kraft ihm gehört, dein ganzes Denken ihm gehört, deine ganze Zeit ihm gehört. Dass alle Gaben, die er dir gegeben hat, dass sie ihm gehören. Du lebst für ihn. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst einem anderen. Und du lebst auch nicht im Bewusstsein oder du lebst nicht im Denken, dass du das irgendwie teilen könntest. Du könntest sagen, ich will einen Teil Gott geben und einen Teil mir selbst leben. Ich will einen Teil für irgendetwas leben und einen Teil für Gott leben. Nein, heilig bedeutet, ich gehöre dem, der mich erkauft hat. Ich bin sein. Er ist über allem, aber er ist vor allem mein und ich bin sein. Schaut, das ist in besonderer Weise die Grundlage dieser Aufforderung. Und Petrus zeigt uns auch, wo sie beginnt oder dass diese Haltung ständig herausgefordert wird. Dass diese Haltung eine Haltung ist in einer Welt, in einem Krieg. Und was ist der Krieg? Der Kampf mit dem Gehorsam. Der Kampf mit dem Gehorsam. Er sagt, warum soll ich heilig sein als Kinder des Gehorsams? Gott hat euch zu Kindern des Gehorsams gemacht. Er spricht es vorher nochmal an. Er sagt, Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Ihr seid Menschen geworden, die erneuert worden seid. Eure Seele ist gereinigt worden im Gehorsam gegen die Wahrheit. Kapitel 1, Vers 2, ihr seid auserwählt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Er sagt, als Gott uns errettet hat, dann hat er unseren Geist für sich in Besitz genommen und dieser Geist hat ein Ziel. Er ist ausgerichtet, ihm zu gehorchen. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung, ihm zu gehorchen. Schaut, das bringt aber den Gehorsam, es macht den Gehorsam nicht zu einem distanzierten, trockenen Befolgen der Gebote, sondern es macht den Gehorsam oder stellt den Gehorsam auf der Grundlage dass ich dem gehorchen will, der mich berufen hat, weil ich ihm gehöre, weil er mein Gott ist. Es ist die Hingabe zum Gehorsam, die Liebe zum Gehorsam. Es ist der Glaubensgehorsam, der entschlossen, der überzeugt ist, dass im Gehorsam Gott gegenüber die höchste Bestimmung, die höchste Berufung, die herrlichsten Erwartungen sind. Und er zeigt dann den Konflikt, warum eben dieser Gehorsam angefochten ist. Passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Warum brauchen wir diese Aufforderung, heilig zu sein? Warum brauchen wir die Aufforderung, heilig zu sein? Nun, aus dem einfachen Grund, weil die Begierden, die früher uns beherrschten, in denen wir lebten, sich ständig melden, ständig Ansprüche stellen, ständig Forderungen bringen. Wir werden ständig konfrontiert mit Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens. Oder wie wir es im Epheser 2 das letzte Mal ausführlich gesehen haben, wir taten den Willen der Gedanken und unserer Gesinnung und waren von Natur aus Kinder des Zorns. Wir lebten nach dem Gott dieser Welt. Diese Begierden haben uns betrogen und wir ließen uns fortziehen von den Begierden. Diese Begierden kamen, sie bestimmten uns und wir wurden von ihnen beherrscht. Wir lebten in einer Welt, die beherrscht war von diesen Begierden. Und er sagt, nun sind wir Kinder des Gehorsams. Nun gehören wir einem anderen. Nun sind wir fest entschlossen, nicht mehr uns selbst zu leben, sondern wir verwerfen das Leben, den eigenen Willen zu tun, die eigenen Gedanken zu tun. Warum? Um für Gott zu leben. Aber seht, er zeigt hier, dass sie als Kinder des Gehorsams die Aufforderung brauchen und die Wachsamkeit brauchen, sich nicht dem alten Leben anzupassen. Warum nehmen wir das Wort anpassen? Nun, weil dieses Gotteskind, das errettet worden ist, sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde zu richten, in einer Welt lebt, in der das Leben nach den Begierden als Ideal, als erstrebenswert, als normal, als Norm selbst dargestellt wird. Und wo überall, wo das Gotteskind lebt und handelt, wo es arbeitet und in die Schule geht, wird es damit konfrontiert, dass dies die Ideale sind, wofür es leben soll. Mach, was du willst. Du machst, was du willst, wenn du vergisst, wer du bist. Du machst, was du willst, wenn du vergisst, wozu der Herr dich berufen hat. Du machst, was du willst, wenn du alles Licht des Evangeliums verdunkeln lässt und zurückkehrst zu den alten Idealen einer blinden und betrogenen Welt. Wie kannst du als Kind der ewigen Hoffnung wieder hingehen und das Leben als Ideal ansehen, dass die leben, die keine Hoffnung haben, die ohne Gott sind in dieser Welt. Darum sagt er, passt euch nicht den Begierden an. Ich frage dich, ist das ein Kampf für dich? Kämpfst du diesen Kampf? Jedes Gotteskind weiß, dass dies ein beständiger, alltäglicher Kampf ist. Schaue ich erst aufs Handy oder gehe ich erst, um Gott zu suchen? Wenn ich müde bin, wo erhole ich mich? Wenn ich Entspannung brauche, vor dem Fernseher, ist das die beste Entspannung? Schau, wir tun so viele Dinge, die normal gelten, die in dieser Welt als normal gelten, aber wir vergessen, dass wir Kinder des Gehorsams sind und dass der Auftrag Gottes ist, heilig zu sein, unser Leben zu führen im Bewusstsein, dass dieses Leben nicht mehr uns gehört. Mit der ganzen Zeit, die wir haben, mit der ganzen Kraft, die wir haben. Es gehört einem anderen. Sklave des lebendigen Gottes war der Ruhm der ersten Christen. Das machte ihre Zeugniskraft aus. Das machte ihr Licht aus. Paulus sagt, die Liebe des Christus drängt mich, dass ich zu diesem Urteil gekommen bin, dass einer für alle gestorben sind und damit alle gestorben sind und dass die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. Merkt ihr, das ist es. Heilig bedeutet nicht mehr für mich, sondern ausschließlich für ihn, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber Petrus bringt ein weiteres Argument. Er sagt also, als wir sind Kinder des Gehorsams, dadurch geworden, dass Gott sein Gesetz in unser Herz gelegt hat und uns ein Verlangen gegeben hat, seinen Willen zu tun. Aber er sagt, schau, darum musst du diesen Kampf kämpfen. Aber deswegen sollst du heilig sein, wie der, der dich berufen hat, heilig ist. Und er fügt hinzu, in deinem ganzen Wandel. Die englische Übersetzung sagt, in deinem ganzen Denken oder in all euren Gesprächen, Konversationen, ja, das Wort brauchen die. Es liegt daran, dass man das Wort mit dem ganzen Leben oder auch ganz in all unseren Gesprächen benutzen kann, aber der Kontext von Petrus zeigt immer wieder, dass er es nicht nur auf die Gespräche bezieht, sondern auf die Taten, auf das Leben, auf die Einstellung zum Leben. Und deswegen fordert er sie auf, sich nach dem zu richten, der überaus heilig ist, und darum ein Leben zu führen, das heilig ist für ihn. Abgesondert für ihn. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun, die meisten bleiben hier bei dem Gebot stehen. Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber dieser Befehl auf dem Boden der Herrlichkeit, der Erlösung und der Verheißungen wird zugleich, ich sage nicht, dass der Befehl wegkommt, sondern aber wird zugleich eine Verheißung. Denn wenn der, der mich erlöst hat, geboten hat, heilig zu sein, dann hat er alles gegeben und alles vorbereitet und alles bereit für mich, heilig zu sein. Er kommt mit dem Befehl, dass ich heilig sein soll. Und dieser Befehl kommt in der Kraft Gottes, wie wir es heute gerade in der Schriftlesung hatten, in der Kraft Gottes, der dem Sturm gebieten kann, stille zu sein, und der dem Gadarener, den Dämonen des Gadarenas gebieten kann, zu weichen. Er kommt mit dieser Macht, mit dieser Autorität. Und die Botschaft des Textes im Lukas ist immer wieder, dass er sagt, schau doch, das ist seine Befehlsgewalt. Diese Befehlsgewalt ist in der Lage, dich zu kräftigen, dich auszustatten zu all dem, wozu Gott dich berufen hat. Wenn wir hier 3. Mose 20, 21, 26 aufschlagen, wahrscheinlich dachte Petrus an diesen Vers, obwohl es mehrere Stellen gibt, aber ich will den einfach nochmal mit euch lesen. 3. Mose 20, 26. Da sehen wir, dass die Anwendung, die Petrus bringt, genau diesem Vers entspricht, sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Merkt ihr? Abgesondert von den Völkern. Und Petrus wendet es an und sagt, nun gebt euch nicht den Begierden hin, den ihr früher gedient habt, wie die Völker um euch her. Darum sollst du anders sein. Und dein Anderssein soll in erster Linie darin bestehen, du gehörst dem lebendigen Gott. Du bist ein Eigentum des lebendigen Gottes. In Jesaja 30, glaube ich, ist es, ich weiß nicht genau, ob das Kapitel jetzt stimmt aus dem Kopf, da zeigt es, dass wenn der Herr kommt, um sein Volk zu segnen, dann wird jeder, wird der eine sagen, ich gehöre dem Herrn. Und der andere wird auf seine Stirn schreiben, heilig dem Herrn. Und der nächste wird sich dem Herrn verschreiben. Merkt, es ist dreimal das Gleiche. Aber sie alle sagen, weil Gott in ihr Leben eingetreten ist, mein Leben gehört nicht mehr mir selbst. Es gehört einem anderen. Liebes Gotteskind, wie ist das bei dir? Denkst du so? Urteilst du so? Bewertest du so deinen Alltag, die Entscheidung über deine Zeit, den Gebrauch deiner Kräfte, die Art, wie du arbeitest, wie du deine Freizeit verbringst? Alles, was dem nicht entspricht, ist nicht evangeliumsgemäß. Es verdunkelt die Herrlichkeit deiner Berufung. Komm zurück zu deiner Berufung. Und sei heilig, wie der, welcher dich berufen hat, heilig ist. Jetzt kommt der zweite Auftrag. Fürchte Gott. Fürchte Gott. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Petrus ist praktisch. Dass jemand Gott fürchtet, kann er ohne weiteres sagen. Petrus sagt, führt euren Wandel in Furcht. Er sagt, sieh zu, dass dein Leben zeigt, dass du Gott fürchtest. Er leitet es ein mit einer Begründung, und diese Begründung, mit der können viele Christen, die sich Christen nennen, heute nichts anfangen. Weil sie haben diesen Vers ausgehebelt. Petrus sagt, schaut, was Petrus sagt, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Er sagt, du betest. Seit wann betest du? Seit du ein Gotteskind warst, betest du. Nun betest du ihn an und du betest ihn als Vater an. Unser Vater in den Himmel. Das ist etwas ganz Besonderes, dass das Kind nun eine Beziehung hat zum Vater im Himmel und ihn als Vater ansieht, als seinen Vater und ihn so zu ihm betet. Petrus sagt, gerade wie er vorher sagt, wenn du den anerkennst, der dich berufen hat, dass er heilig ist, so strebe nach Heiligkeit. Und hier sagt er, wenn du ihn anrufst als Vater und weißt, dass er der Gott ist, der richtet, und zwar ohne, dass er auf das Gesicht schaut, ohne, dass er auf die Herkunft schaut, ohne, dass er auf dein Portemonnaie schaut, ohne, dass er irgendwie Menschen ansieht. Dann lebe in Gottes Furcht. Dann lebe in Gottes Furcht. Dann fürchte ihn, sagt er. Gott ist gerecht. Kinder reden manchmal von den Lehrern, ne? Die sagen, ja, der hat seine Lieblinge. Das heißt, der kriegt nur so eine gute Note, weil der Lehrer ihn oder sie mehr mag. Manchmal meinen die Kinder, das sind ihre Eltern. Und wenn das Vorurteil erstmal da ist, ist es ganz schwer, wieder rauszukriegen. Weil man fällt sofort ins Vorurteil rein. Und bei Menschen ist es leider oft so, dass es diese Unterschiede gibt. Wir müssen nur an das Leben von Jakob denken und Josef und seinen Brüdern. Petrus sagt aber, wir rufen den an, der ohne Ansehen der Person richtet. Dieser Gott ist ein gerechter Richter. Und sagt, weil dieser Gott ein gerechter Richter ist, darum lebe in Gottes Furcht. Darum fürchte Gott. Nun könnten wir denken, okay, diese Furcht ist eine Furcht, die Angst hat vor der Strafe. Nun, manchmal brauchen wir auch das. Leider ist es so, denn Petrus wird davon reden, Petrus wird später davon reden, Paulus redet davon, dass jemand, der hart in seinem Herzen geworden ist, sich allein davor fürchten sollte, dass Gott der gerechte Richter ist. Aber die normale, die Gottesfurcht eines Gotteskindes steht auf der Grundlage, dass er ihn als Vater anruft und weil er sein Vater ist, nun das Urteil seines Vaters ihm so wichtig ist, dass es beherrschend wird für alle Bewertungen seines Lebens. Es ist wie ein Kind, das sozusagen seine Geschwister fragt, was denkst du darüber, was denkst du darüber? Und dann aber sagt, aber das Wichtigste ist mir erstmal zu wissen, was wollen meine Eltern, wie sehen die das? Und dann geht es hin zu den Eltern und sagt, wie seht ihr das? Und wenn die Geschwister alles das Gegenteil gesagt haben, aber die Eltern ihr Urteil mitgeteilt haben, es sagt, es sind meine Eltern, darum ist das entscheidend. Nun, Gottesfurcht geht weit darüber hinaus. Gottesfurcht zeigt eben, dass hier das Kind Gottes Gott so als höchste Instanz anerkennt und sein Urteil über allem Urteil stellt, sodass dieses Urteil entscheidend ist für alles, was das Gotteskind tut und wie es Dinge bewertet oder wie es Dinge verwirft und verachtet. Für mich ist die beste Beschreibung von Gottesfurcht die von Paulus in 1. Thessalonicher 2. Er sagt, ich lebe vor dem Gott, der mein Herz überprüft. Und der Kontext sagt, darum hatte er ein Problem mit Neid. Darum erlaubt er Selbstsucht nicht, ihn zu bestimmen. Darum verwirft er Ehrgeiz. Darum will er die Gesinnung Jesu haben, seine Liebe in seinem Herzen. Er will also, dass Gott in sein Herz hineinschaut und in sein Leben, also beides zusammen, die inneren Motive seines Herzens und sein äußerliches Verhalten. Und er will, dass Gott an allem, was Gott findet in seinem Leben, wohlgefallen hat. Er nennt es so, er sagt, ich lebe vor dem Gott, der mein Herz überprüft, bedeutet, unser Herz ist ja verborgen, es ist ja, kein Mensch kann es sehen, aber er sagt, ich rolle mein Leben aus vor Gott wie das Buch, das man so einfach aufrollt und sagt, Herr, sieh du, was da drinnen steht und mein Ziel ist, dass dir alles gefällt, was du hier findest. Das macht der Psalm 17. Der Psalm 17 macht es genauso. Er sagt, du erforschst mich, du prüfst meine Nieren, du sollst nichts finden. Du sollst nichts finden. Er weiß Gott, er lebt von der Gnade, er weiß Gott ist, er weiß, er braucht Gottes Erbarmen, er braucht jeden Tag seine Vergebung, aber er lebt im Bewusstsein, dass das Urteil dieses Vaters so entscheidend ist, absolut entscheidend ist und er will dieses Urteil haben und er richtet sich nach diesem Urteil. Das ist Gottes Furcht. Egal, was Menschen sagen, egal, was sie dir androhen, egal, wovor sie, was sie dir versprechen, was sie dir anbieten, egal, welchen Gewinn oder Nutzen du hättest, du machst Gottes Furcht zur bestimmenden Instanz all deiner Entscheidungen. Schaue ich den Film an oder nicht? Wir können uns als Christen so schnell daran gewöhnen, dass wir sagen, ist ja nicht schlimm. Interessantes Bewertungsurteil. Du gehörst Gott. Gefällt es meinem Vater? Und schaut, jetzt kommt, wird er ganz praktisch und bringt ein zweites Argument dafür, in Gottes Furcht zu wandeln. Er sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Er hat vorher gesagt, ihr seid Fremdlinge hier, also bedenkt daran, ihr lebt als Fremdlinge in einer Welt der Fremdlingschaft, wie Abraham, Isaac und Jakob, wie Josef und Mose. Aber ihr seid erkauft worden, ihr seid mit einem Preis erkauft worden, und zwar nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold. Wenn Silber und Gold für euch noch einen Wert haben, einen bestimmenden Wert, sagt er, dann werdet ihr sehr schnell von Silber oder Gold, also vom Gewinn im Diesseits, bestochen und betrogen und fortgezogen werden. Aber sagt, das, womit ihr erkauft worden seid, ist mit Silber und Gold nicht aufzuwiegen, sondern ihr seid erkauft worden, Vers 19, mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ich kann nicht auf alle Bereiche eingehen, aber mir ist ein Punkt sehr wichtig geworden in diesem Kontext. Wenn ihr den als Vater anruft, der das Werk eines jeden richtet, unparteiisch, ohne Ansehen der Person. Dann gibt es kein besseres Beispiel für diese Wahrheit als das Opfer des Herrn Jesus Christus. Er lebte makellos, ohne Sünde, vor dem Vater, in einer Gottesfurcht, die unvergleichlich ist. Ein Leben, von dem der Vater mehrmals sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Das steht im Kontrast, ja, dass er durch die ganzen Zeiten die Menschen betrachtete und suchte, ob er einen finden würde, der nach Gott leben würde, und er fand keinen. Und dann steht immer wieder beim Sohn Gottes, mein geliebter Sohn, an dem ich mein ganzes Wohlgefallen gefunden habe. Und dieser geliebte Sohn gibt sein Leben. Er wird zum Sündopfer, zum Sühnopfer. Gott legt die Schuld seiner Kinder auf ihn und bestraft gerecht, gerecht. Ohne Ansehen der Person. Wenn Gott je einen Grund hätte, die Person anzusehen, dann war es doch der, den er über alles liebte, der Einzige in der ganzen Menschheitsgeschichte, von dem er sagt, an ihm habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Und er zerreißt sein eigenes Herz, indem er gerecht ist und gerecht bleibt und gerecht schlägt und gerecht bestraft. Das ist Gnade. Das ist wahre Gnade. Gnade ist nicht, Gott macht ein Auge zu. Gott verlässt seine Position, dass er der gerechte Richter ist. Merkt ihr, Petrus hat kein Verständnis dafür. Er sagt, ihr ruft den Gott an, der ohne Ansehen der Person eines jeden Werk richtet. Ihr seid erkauft mit dem Beispiel, mit dem besten Beispiel dafür, dass dieser Gott so heilig ist, dass er keine Sünde ungestraft lässt, aber dass er seinen Sohn gibt, um euch loszukaufen von den Sünden, von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Darum fürchte ihn. Darum fürchte ihn. Merkt ihr, das ist eine heilige Ehrfurcht, die genau dazu führt, was wir bei Paulus gesehen haben. Wenn dieser Gott seinen Sohn so schlägt, damit ich gerettet werde, weil er heilig ist und gerecht und gleichzeitig vergeben will, wie sollte ich mich da nicht fürchten, irgendetwas zu dulden oder zu tun, was ihm nicht gefällt? Wenn er solch einen Preis bezahlt, damit ich errettet werde von den Sünden, kann ich doch nicht hingehen und leichtfertig sagen, ich lebe ja von der Gnade. Unmöglich. Das ist hier sein Argument. Denkt drüber nach. Wir wollen einfach noch die nächsten Verse sehen, weil es seine Argumentationslinie ist. Er sagt, wir sind erkauft worden mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und seine Betonung ist losgekauft von einem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Er hat den Preis bezahlt, damit du nicht mehr lebst wie alle anderen. Nicht mehr, wie du es von deiner Abstammung her kennst, von deiner natürlichen Abstammung. Nicht mehr, wie es deiner Natur von Adam entspricht. Losgekauft, um für ihn zu leben. Und jetzt führt er das Argument weiter aus und sagt, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber er wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen. Wieso ist das ein Argument heute, für ihn zu leben, in Gottesfurcht zu leben? Ich glaube, wir können auch danach, vielleicht seht ihr noch weitere Aspekte der Anwendung, aber für mich blieb hier die Anwendung einfach mal ganz praktisch. Er sagt, dieser, der von Ewigkeit her ersehen wurde, um das Opfer zu bringen, ist nun ihr, die ihr dort in Pontius, Galatien, Kappadokien, da wo ich euch schreibe, ist in euer Leben hineingekommen. Ihr wart tot in Sünden und Übertretungen. Ihr wart wie eure Väter, ewig verloren. Und Gott kam zu euch. Er kam mit seinem Evangelium. Er brachte Jesus zu euch. Ihr habt seine Herrlichkeit gesehen. Also dieser, der von Ewigkeit bestimmt ist, wurde offenbart. Aber nicht nur, dass er auf Golgatha in Jerusalem gekreuzigt wurde, sondern er dachte an euch und er machte ein Ende des Todes von Generation, der von Generation zu Generation in eurem Leben herrschte. Dieser ist in euer Leben hineingetreten und schaut, jedes Gotteskind muss sich hier angesprochen fühlen und sagen, wenn du, oh Gott, nicht nur gestorben bist, sondern dein Evangelium zu mir gesandt hast und mir Glauben geschenkt hast. Wie erstaunlich ist doch dieses Werk in meinem Leben und ich sollte hingehen, um weiter zu leben, wie meine Väter und Vorväter gelebt haben oder um weiter zu leben, wie die Menschen um mich herum, die dich nicht kennen. Und ich sollte in meinem Leben die gleichen Maßstäbe aufrichten, wie die, die dich nicht kennen. Er flucht. Und ich sollte auch fluchen, obwohl ich ein Gotteskind bin. Und ich sollte es rechtfertigen damit, dass er mich ausgeflucht hat, wo du doch den Fluch getragen hast, die Strafe getragen hast und ich das bekenne und ihn dich als Vater anrufe. So bringt er das ganz praktisch in ihr Leben hinein und sagt, dir durch ihn an Gott glaubt. Und er ist es, der einen Unterschied machte, obwohl viele bei euch das Evangelium gehört haben und weiter in ihren Sünden dem Verderben entgegeneilen. In euch wurde das Wort wirksam. Der Heilige Geist kam in eurem Leben. Er leuchtete die Augen eures Herzens. Er gab euch rettenden Glauben. Ihr habt euer Vertrauen auf ihn gesetzt, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Ist das nicht ein weiterer Grund, ihn zu fürchten? Der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sind. Warum ist das wichtig in der Gottesfurcht? Weil das Ende bestimmend ist für unsere Entscheidungen heute. Er sagt, schaut, dieser Gott ist so in euer Leben gekommen und hat euch aus dem Verderben, wie wir es das letzte Mal gesehen haben, herausgerissen und durch eine Berufung gegeben, die so gewiss ist, weil ihr an Christus seht, was Gott getan hat. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihn gesetzt über jede Gewalt und jede Herrschaft und jede Macht. Ihr bekundet, dass euer Glaube auf ihn gerichtet ist. Er kam in euer Leben und gab euch diesen Glauben. Solltet ihr nicht da um dieser ewigen Berufung willen, um dieser ewigen Hoffnung willen, jeden Preis bezahlen, den dieses Leben fordert, um für ihn zu leben? Sollten sie euch den Tod androhen, sollten sie euch Gefahren, Nachteile androhen, sollten sie euch bestehlen und berauben, sollen sie eure Ehre in den Dreck treten, schaut doch, was ihr für eine Berufung habt. Es ist alles doch nur Teil dieser Welt. Ihr werdet nichts mitnehmen, aber ihr habt eine herrliche, herrliche, ewige, unvergleichliche Berufung im Himmel aufbewahrt für euch. Und ihr habt eine Gewissheit darin, warum? Weil ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet zu dem Heil, erstens, aber zweitens, weil ihr den anschauen dürft, der auferstanden ist, der lebt und der jetzt schon in seiner Herrlichkeit ist und der in der Herrlichkeit Gottes sich nicht als vollkommen betrachtet, bis er euch bei sich hat und mit euch vereinigt ist. Deswegen betet Paulus im Epheser 1, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchten möge, was die Hoffnung unserer Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes ist und dann, was die überragende Größe der Kraft Gottes in uns, den Glaubenden, ist. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn gesetzt hat über jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen. Liebes Kind Gottes, hier sind zwei einfache Befehle. Ich sage nicht einfach in der Ausführung, aber einfach, sie anzunehmen. Sei heilig. Sei heilig. Fürchte Gott. Warum? Weil Gott ist, wer er ist. Und weil seine Erlösung so herrlich ist. Und weil deine Berufung so herrlich ist. Und weil du aus dieser Welt errettet worden bist. Zu dieser herrlichen, ewigen Berufung. Darum gib dich hin. Darum binde deine Gedanken zusammen, heilig zu sein. Und in Gottes Furcht zu leben. Amen. Wir wollen stille werden und ich gebe euch ein bisschen Zeit, persönlich zu antworten und ich schließe dann im Gebet ab. O Herr, unser Gott, wir kommen zu dir und bitten dich um Vergebung. Vergebung für alle anderen Parameter, die uns geleitet haben, alle anderen Maßstäbe, die uns bestimmt haben. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir vergessen haben, wofür wir hier auf der Erde stehen und leben und wozu du uns berufen hast. Und wir bitten dich, komm du und ordne unser Denken, denn wir wissen nicht mal, wo noch Bereiche sind, an die wir uns gewöhnt haben, die nicht diesem Heil entsprechen, das du für uns bereitet hast. Du sagst uns, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. O Gott, du hast ein ewiges, unvergleichliches Heil gegeben. Darum gib uns diese Furcht vor dir, in dem zu stehen, wozu du uns berufen hast, in dem zu leben, was du für uns bereitet hast. Und richte unseren Sinn auf die ewige Hoffnung. Wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deinen Heiligen Geist, wir danken dir, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern du gabst uns deinen Geist, du gabst uns dein Wort und deine Verheißungen. Und darum ziehe uns zu dir, überwinde uns um deines Namens willen, dass wir dein Licht sind in dieser Zeit, zu deiner Ehre. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.